Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 206. Heute mit Felix.
Moin, moin.
Und mit Markus.
Summertime.
Und mit meiner einer. Ich bin Ingo. Hallo. Summertime. Naja, also hier hat's geregnet.
Ja, das muss ja auch zwischendurch mal sein. Du willst ja auch nicht, dass alles vertrocknet.
Ist es schon. Zu spät. Aber dafür ist jetzt alles einfach weggelaufen. So, also das Wasser ist dann so, es konnte gar nicht versickern, weil es so trocken war. Aber hey. Wir sind aber hier über IT-Themen zu reden, oder?
Ja, nicht über das Wetter. Ja, nein, nicht? Wetter ist.
Das Wetter in Volgograd ist ja sowieso nicht so relevant von dem her.
Meinst du? Ist da nicht Fußball und so?
Weiß ich nicht.
In Volgograd steht kein Stadion, glaube ich.
Ich bin nicht so fußballaffin, deswegen ist
da müsste man halt mal aus dem Fenster schauen, ne?
aber generell ist noch knapp Fußball, glaube ich. Wenn ihr das hört, ist, glaube ich, Fußball endlich vorbei. Ihr habt letzte Woche, ich habe die Sendung noch nicht komplett gehört, ich glaube, ich habe ja nur die ersten 20 Minuten gehört und dann bin ich eingeschlafen. Tut mir leid. Also es ist jetzt nicht gegen euch, ich schlafe immer beim Podcast hören ein. Also ich höre immer zum Einschlafen Podcasts und dadurch schlafe ich natürlich bei verschiedenen Podcasts ein.
Hast du wenigstens einen Player, der merkt, wenn du eingeschlafen bist und dann Stopp macht?
Wäre eigentlich toll, aber ist mir keiner bekannt. Du kannst bei den meisten kannst du, und das mache ich oft auch, einen Timer setzen, so nach 15 Minuten oder nach 20 oder so halte an, aber mir ist keiner bekannt, der automatisch merken würde, so nach dem Motto, oh, es schnarcht.
Ja, eben, es gibt doch dieses
Sleep-App,
da muss man das doch auch nutzen können, um den anzuhalten. Aber wenn du nach 15 Minuten anhältst, wie hörst denn du deinen Normal-Podcast oder hörst du einfach normal keine Podcasts?
Ich komme tatsächlich gerade nicht dazu.
Ja, meistens also, auch nur beim Bahn- oder Autofahren. Und da ist halt alle 15 Minuten aufs Gerät dann nervig.
Ja, also meine morgendlicher ist halt nur, die Verkehrsstrecke ist nur 27 Minuten. Und meistens gucke ich einmal auf Twitter, lese irgendwie die Nachrichten auf tagesschau.de und dann bin ich schon da sozusagen. Jo. Deswegen, also würde jetzt dann eher auf längeren Strecken und sonst halt abends noch mal ein bisschen das zum Einschlafen. Aber ihr habt letzte Woche über Player geredet.
Genau.
Wahrscheinlich auch weil Google jetzt irgendwie ja hier irgendwie ab Start ist, oder?
Ja, über den haben wir gelästert, irgendwas. Genau.
Ja. Ah ja, okay.
Die haben da, es ist ja eine große Tracking-Maschinerie, überraschenderweise bei Google, hätte ja keiner mitgerechnet.
Was?
Du meinst im Gegensatz zu dem, was Apple macht? Ich meine, die machen noch genau das Gleiche.
Ja, bei Google, du hast es nicht ganz gehört, ne? Bei Google war es so krass, man kann nicht, ohne zu akzeptieren, dass sie alles abschnorcheln, was du innerhalb der App machst, kannst du keine Podcast-Feeds abonnieren.
Ja, aber ich meine, es war für die Podcast-Produzenten, also für uns wäre das da jetzt gut, weil du kriegst doch dann hoffentlich Statistiken.
Wahrscheinlich, aber nur wenn du deine Statistiken über Google Stats laufen lässt.
Ja, also ich meine, Apple gibt die ja mittlerweile auch raus, wobei ich habe ich noch nie ausprobiert, aber ich habe gehört, dass du jetzt irgendwie bei Apple seit ein, zwei Jahren oder so irgendwie, vielleicht auch weniger, irgendwie Statistiken kriegst, wer deine Hörer so sind. Über iTunes oder so. Also von dem her. Ich benutze ja nur eine Podcast-App, die tatsächlich auch in ihrem Feature-Ding, also beim Download hast du ja oft so ein Bild, ne? Und dürft raten, welche Podcasts da gelistet sind?
Binärgewitter
und Radio Tux, ja.
Yay.
Also ich benutze tatsächlich eine Podcast-App, die auch sinnvollerweise einfach nur Podcatcher heißt, hier auf Selfish. Die tatsächlich der Entwickler definitiv uns hört. Also nochmal danke dafür, benutze ich jeden Tag. Super, super Sache. Sehr simpel, also jetzt tatsächlich ohne Einschlafgedöns und so. Kannst die Feeds abonnieren und er macht dann halt einen externen Audioplayer auf und spielt die halt ab und ja, funktioniert gut genug für mich gerade. Aber wie gesagt, ich bin gerade eher Podcast-Produzent, ich statt Hörer, das irgendwie, aber muss ja auch solche Leute geben sozusagen, sonst könnt ihr nicht hören. Ja, gut, aber ihr wolltet noch Blast dazu sagen.
Genau.
Glaube ich, ein paar Kommentare irgendwie auf Twitter und so, habe ich gesehen.
Genau, das eine kam über den Blog rein, und zwar gibt es wohl dieses Podcast und Radio Addict, und das soll sich wohl auch ganz gut als Audiobook Player, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, was man da so nehmen soll, will, was wir so nehmen, und der soll wohl ganz gut sein, und verlinke ich hier einfach mal. Und das zweite ist, wir haben anscheinend auch recht über den Apple Podcast Client gelästert, weil es geht vermutlich. Und anscheinend ist er auch ganz gut und kann so Kapitelmarken und so, wenn der Podcast Kapitelmarken hat. Mag alles sein, benutze ich halt nicht ohne Apple-Gerät. Ja. Wenn ihr die könnt ihr
benutzen. Ich benutze es auch nicht.
Geht wohl. Kann wohl sogar Kapitelmarken, ist wohl besser, als man so denkt, aber ja.
Ich habe das Gefühl, Kapitelmarken sind dafür geil, wenn du versuchst, was wiederzufinden. Wenn du einfach so Podcasts durchhörst, weiß nicht, fehlt mir der
Anwendungsfall. Die Frage ist ja, ob sie auch Kapitelmarken in MP3-Feeds können. Also in M4A, ich meine, Apple hat das Zeug sozusagen erfunden. Wäre es ja ziemlich schlimm, wenn sie es nicht könnten. Die Frage ist halt, ob es auch in MP3-Dateien zu finden ist. Aber ich weiß es auch nicht, ich habe es auch nicht ausprobiert.
Eine gute Frage, ist mir aber eigentlich auch egal, weil...
Ist, genau.
Benutze ich halt nicht.
Benutzen wir halt nicht, ja. Ist halt so. Aber könnt ihr ja nochmal irgendwie uns vorbeischicken. Wir machen keine Kapitelmarken, weiß ich nicht, habt ihr wahrscheinlich auch gesagt, oder nee, es gab Verwirrung im Internet. Wir machen keine, einfach weil ich die Zeit nicht habe. Es tut mir leid.
Ja, und weil wir keinen Workflow haben, der es hergeben würde.
Wir müssen ja am besten, während wir aufzeichnen, zwischendurch so einen Taster haben, der zumindest mal die Themenwechsel markiert.
Ja, ich habe sowas auch alles mal gebaut, tatsächlich, aber ja, machen wir nicht. Ja, während der Sendung könnte man es vielleicht noch aufzeichnen. Hinterher, ich höre die Sendung nicht komplett durch und setze Kapitelmarken. Also bei Radio Tux haben wir Kapitelmarken, aber da ist es auch da schneidest du die Sendung ja sowieso zusammen und da setzt du dann halt, hier ist Musik, hier ist ein Beitrag, hier ist Musik, da ist ein Beitrag, da ist, was weiß ich, relativ einfacher. Das schnell mal noch dazuzufügen jetzt bei Binärgewitter ist.
Ist es denn da, also wo du das Binärgewitter zusammenschneidest, einfach in die Software reinzuklimpern? In welchem Format muss es denn da angeliefert werden?
Das kommt auf dein Schnittprogramm an. Also
ja, eben, ich frag, was kannst du, wo du das mitmachst.
Binärgewitter schneide ich gerade mit Audacity ganz oft, weil es einfach ist. Also, ja. Weil es, oder ich mag Audacity ja von der UI nicht so, aber das kann es gut genug. Ja. Ansonsten benutze ich noch Ardour, aber seltener. Und früher habe ich ganz viel Adobe Audition beziehungsweise den Vorgänger davon, Cool Edit Pro, benutzt. Und in Adobe Audition kannst du beim Durchhören einfach eine Taste drücken und dann setzt du dir eine Kapitelmarke und dann
ja, und
exportierst du die raus. Und bei Auphonic gibst du dann einfach, der kann die von Ardour, der kann die von Adobe Audition, der kann die von Audacity, die
Kapitelmarken. Audacity, sind das dann diese Textmarken oder was?
Ja, genau. Mhm. Da kannst du die exportieren und dann kannst du die mit angeben und dann landet das mit in der Audiodatei. Ja.
Cool. Okay. Nice. Das heißt, wenn uns mal langweilig ist oder wir nach einer neuen Challenge beim Aufzeichnen suchen.
Also ich glaube, wenn wir das mit Stream und Sync und dass alle Leute ordentlich klingen und so mal hinbekommen, dann können wir uns bestimmt damit auseinandersetzen, was sonst noch so möglich wäre.
Wir waren doch heute schon mal nicht so schlecht.
Stimmt.
Ja, faszinierend. Okay, gibt's auch sonst was zum Thema Blast? Nee, habt ihr.
Aber ich habe gesehen, es gibt ein .com.
Ja, ein Dotcom der Woche ist uns, glaube ich, auch zugetwittert worden. Also wir haben es natürlich auch selber mitgekriegt, aber trotzdem vielen Dank dafür. Ja, der Dotkim.com, der darf an die USA ausgeliefert werden. Also zumindest hat jetzt mal wieder ein Gericht, also das hat, glaube ich, ist ja schon mehrfach, ich weiß nicht, durch wie viel Mal der sich durch alle Instanzen klagt oder klagen lässt. Jetzt hat, welches Gericht hat dann jetzt gerade wieder mal entschieden? Also er ist ja immer noch in Neuseeland sozusagen und das
oberste Berufungsgericht steht hier.
Ja,
wie hoch das auch immer, keine Ahnung. Aber ja, anscheinend kann man da trotzdem noch irgendwie Protest dagegen einlegen. Also ist irgendwie noch nicht so ganz durch. Aber ja. Wird er ausgeliefert, vielleicht, irgendwann, der Dotcom.
Ja.
Das wäre voll schade, dann wissen wir ja gar nicht mehr.
Naja, vielleicht kann er ja da auch noch Eskapaden, vielleicht lässt er sich ja auch von McAfee befreien oder so. Ich meine, da gab es ja noch irgendwelche ausstehenden Sachen.
Genau. Von dem her. Vielleicht können sie auch zusammen in Hollywood einen Film drehen oder so. Dann müsste er auch in die USA. Das wäre voll gut.
Ja. Weiß ich jetzt nicht, für wen das gut wäre.
Gut, das weiß ich auch nicht. Vielleicht für uns?
Du meinst, weil es lustig wäre? Ja.
Ja.
Aber hat nicht Kim.com hat auch schon mal Musikvideos und so gemacht? Ich weiß nicht, ob ich mit denen einen Film brauche.
Ja.
Ja, also Kim Schmitz ist immer noch am Rumklagen und hat jetzt mal wieder verloren. Ich weiß nicht, wie viele Instanzen, wenn es schon das oberste Gericht ist, ich verstehe das nicht. Wie viele, was gibt's denn da noch? Naja, gut, wir werden es sehen. Ihr werdet es hier in unserer beliebten Kategorie Kim.com der Woche hören. Jetzt hat mal wieder ein Gericht gesagt, dass er ausgeliefert werden kann. Ob das jetzt das letzte Urteil ist, werden wir sehen. Dann kommen wir zu den News, oder?
Nee, nö,
Untote. Oh ja, Untote. Genau. Ja.
Und zwar das Kai OS.
Und das ja. ist
OS basierend auf Firefox OS.
Und
ja. wurde uns angepriesen als Titzen-Nachfolger. Weiß ich nicht so genau, ob es als Titzen-Nachfolger dient, aber ich finde es irgendwie schon ein bisschen cool, dass es irgendwie Firefox OS, was jetzt tot ist, irgendwie doch noch so ein bisschen gibt. Und sie haben auch schon irgendwie 5 Phones oder so. So, wow.
An welchem Ende der Skala? High-End oder Low-End Phones?
Ich glaube, super Low-End. Also das Ding läuft irgendwie, da kann man ja dann irgendwie mit HTML und so Apps für schreiben. Und es läuft, glaube ich, irgendwie auf so sehr kleinen Devices mit irgendwie so einem 256 Megabyte RAM und so.
Und ist Open Source?
Ich glaube ja.
Ja, wenn es auf Firefox basiert,
zumindest zum Teil.
Okay. Also es ist auf jeden Fall auf Feature Phones gebaut.
Auf der Developer Homepage ist auf jeden Fall mal kein GitHub Button. Ist schon mal.
Ja, ich glaube so ein bisschen Pseudo Open Source. Nicht so ganz. Naja, es ist ganz lustig. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Welt hat nicht drauf gewartet, aber warum nicht?
Hast du nicht drauf gewartet?
Nee, ich habe auf Firefox OS gewartet und wurde nichts draus. Tja.
Ja.
Jetzt bleibe ich halt bei diesem Android.
Und du Armer.
Nicht mehr lang, mach dir keine Sorgen, es gibt bald was Neues. Google baut was dich noch besser überwacht.
Kaios, genau. Stimmt, Google baut ja was anderes, ja, genau. Du kannst Selfish nehmen, also ich meine. Und die machen ja auch, also Jolla macht ja auch für Feature Phones, das scheint jetzt irgendwie das neue Ding zu sein, dass alle, macht nicht Google auch eins für Feature Phones?
Ja, es, ne? Gibt jetzt so runtergestrippte Versionen, wo nur WhatsApp drin läuft, so runtergestrippte Phones. Ja, WhatsApp und Facebook läuft dann drauf und ansonsten können die gar nichts.
Warum? Ist das Gleiche? WhatsApp und Facebook ist so das Gleiche.
Gleiche Firma,
andere Apps. Für uns schon, aber andere Apps, genau.
Ach so. Also scheint der wichtige Markt zu sein. Emerging Market, dass man da jetzt unbedingt drauf gehen muss. Aber ich meine, das ist ja schon 5-mal gefailed. die letzten, die in diesem Markt bekannt waren, war hier, wie ist es, Symbian.
Ja, aber das ist ja bei denen meistens gefailt, weil die wesentlichen Apps nicht da waren. Wenn die es jetzt so rum aufziehen, dass sie die Apps, die für die reinen Consumer total wichtig sind, Instagram, Facebook und WhatsApp, auf den Phones drauf haben und dafür die Phones irgendwie für $70 zu haben sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es da mehr Kundschaft für gibt als für so ein Firefox OS Handy oder so ein Symbian. Naja, also den Bericht, den ich gelesen hatte über eins von diesen runtergestrippten Phones, war tatsächlich im Kern immer noch ein Android. Nur es wurde eben nicht mit dem Google-Geraffel ausgeliefert, sondern hatte die drei Apps prominent vorinstalliert und du konntest auch nicht wirklich was nachinstallieren. Und es war halt absolut darauf fokussiert, dass du diese Dinge benutzt.
Aber ich dachte, Google macht jetzt auch so ein extra Phone dafür irgendwie. Oder war das eins von Google?
Nee. Es ist ein paar Tage her, dass ich es gelesen habe, ich weiß nicht mehr genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht von Google selbst kam.
Es braucht.
Zu Jolla, haben die denn mittlerweile mal ein neues Phone?
Haben die überhaupt Phones?
Nee, also Jolla hat keine Phones.
Nein, also ein neues Phone, was sie unterstützen. Darauf wollte ich hinaus.
Nee, auch nicht. Also das Einzige, was es jetzt neu gibt, und das ist auch noch nicht voll unterstützt, sondern nur der Community-Teil, ist dieses Gemini-PDA. Mhm. Ja, also dieses kleine Ding, was so aussieht wie so ein Nokia-Communicator, was war das, 1000 irgendwas? Also um die 2000er Jahre. Weißt du, so ein Ding, was du aufgeklappt hast, so eine Mini-Tastatur hast, was cool ist, du hast so einen kleinen Mini-Rechner immer dabei. Mit UMTS, LTE drin. Wenn ich gerade das Geld hätte, würde ich mir, glaube ich, auch einkaufen, einfach zum Spielen.
Ja, aber also kannst du sonst was mit solchen Dingen machen, außer spielen? Also du kannst damit telefonieren
und im Internet surfen. Also du kannst das ist so ein vollwertiger Rechner, wie so dein Telefon halt auch, ne?
Ja, gut. Aber für das ist das dann irgendwie wieder ein bisschen groß, nicht? Nee. Also, es ist immer so ein bisschen dieses kombiniert ist so halt zu klein, um irgendwie als Laptop durchzugehen und zu groß, um irgendwie als Telefon gut zu funktionieren.
Ja, aber weißt du, wenn du mal schnell eine SSH-Session irgendwo eine aufmachen willst und irgendwie fünf Befehle eintippen willst, dann ist es halt.
Und wie viel mal,
Weiß ich nicht. Es gibt Leute, die machen das öfter als du vielleicht.
Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht
gibt's also ich meine, für Entwickler bräuchte ich es jetzt auch nicht, ja. Also wenn ich die ganze Zeit am Code schraube, ist das vielleicht nicht mein Gerät, aber so als, oder es gibt auch Leute, die stehen einfach auf Hardware-Tastaturen und wollen nicht auf dem Bildschirm rumtippen. Für die ist das halt schon ein interessantes Gerät. Also dieses Gemini-Ding ist relativ neu, bootet, glaube ich, entweder Linux oder Android zurzeit. Und wie gesagt, es gibt auch einen Community-Port von Sailfish und wahrscheinlich wird irgendwann dieses Jahr noch so eine offizielle Version davon rauskommen, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ist genauso mit Telefonen, die unterstützt werden. Sie sagen zwar, sie wollen das Sony XA2 unterstützen, aber wann und ob überhaupt dieses Jahr ist leider nicht raus. Ich hoffe ja auch. Ich hätte es mir auch schon längst geholt, das neuere Sony. Aber außer dass der Community-Port da ist, ist halt zurzeit nix. Und wenn, dann hätte ich schon gerne Android-Support und sowas, also zumindest für die Bahn-App und die zwei, drei wichtigen Android-Apps, die ich halt täglich benutze, die will ich halt schon laufen lassen und da brauchst du halt die volle Unterstützung. Mhm. Ja. Also, nee, gibt nix Neues. Entweder du holst dir aus Indien oder Russland oder Brasilien oder so ein Ding, wo es halt schon vorinstalliert ist, oder man muss leider warten, bis sie neue Sachen in Sailfish X aufnehmen. Aber
da haben sie auch noch nicht keine eindeutig festen, angekündigt.
Nee, es gibt keine festen Termine. Ich glaube, die machen das immer nur so, wie sie gerade die Zeit frei haben. Zu groß ist die Firma ja auch nicht. Mhm. Passiert nicht viel. Also, ich meine, wenn da kein großes Geld dahinter ist, die können halt auch keine Luftsprünge machen.
Ja.
ist auch irgendwie verständlich, da wächst man halt langsam. Sie sind überrascht gewesen von dem Erfolg von Sailfish X, also wo sie es ja für Sony Xperia X und so verkauft haben. Von daher sehen sie ganz schon klar, dass das ein Markt ist, aber er ist halt immer noch nicht groß genug, um zu sagen, wir schmeißen da jetzt noch mehr Entwickler drauf. Also ohne die Community-Geschichten ja, würden sie da, glaube ich, nicht so schnell drauf gehen. Naja.
Ja, ja, man findet ja unglücklicherweise auch nicht so viele Entwickler zum Rumschmeißen zurzeit. Das ist ja auch noch ein Challenge.
Ja, genau. Ja, es ist kein einfacher Markt, und da wir ja gerade schon Firefox OS und so angesprochen haben, also ich meine, alle anderen haben halt aufgegeben. Ubuntu hat aufgegeben, Firefox OS hat aufgegeben. Es ist halt sonst niemand mehr da, sozusagen. Und ihr habt es ja auch gesagt, Android, es ist halt Google. Klar, man kann natürlich sich jetzt irgendein Android holen, was halt die ganzen Play-Services nicht drauf hat und hast du nicht gesehen. Kann man schon machen, aber die meisten vorinstallierten Geräte sind halt so nicht. Und dann gibt's halt noch iPhone und oder iOS. Und wenn du nicht das eine noch das andere haben willst, dann ist die letzte Option zurzeit Sailfish. Und da, ja, gibt's halt keine aktuelle Hardware, sondern das aktuellste, was man nehmen könnte, wäre halt dieses Sony Xperia X. Ist halt auch schon wieder 1-2 Jahre alt.
Ja. 2
wahrscheinlich schon. Und sich halt Sailfish X holen und drauf tun. Ja, das ist die einzige Option. Oder schnelle Option.
Tja. Immerhin gibt's so ein bisschen was. Ist besser als nix.
Ja. Also deswegen bin ich halt froh, dass es die immer noch gibt, auch wenn sie mir immer noch Geld schulden. Aber so ist halt.
Für das Tablet immer noch, oder was?
Ja, genau.
Echt? Das habe ich damals recht zügig zurückbekommen.
Nee, du hast nur die Hälfte gekriegt. Oder
nein.
Hast du's? Ja, okay, dann hast du aber, dann bist du irgendwie anders.
Ja,
dann hast du es noch von, dann weiß ich nicht, dann hast du es noch von Indiegogo direkt zurückbekommen oder so. Also normal, alle warten eigentlich noch auf die zweite Tranche. Also wenn du es über Jolla gekriegt hast, hast du nicht alles gekriegt.
Okay, dann ja, vielleicht war ich in einer der Supporter-Runden, wo es anders gehandelt wurde. Das scheint so zu sein. Ja, weil ich habe alles zurückbekommen.
Aber dann hast du es nicht direkt von Jolla gekriegt, sondern irgendwie, weiß ich nicht, dann warst du irgendwie einer der Letzten, der es versucht hat zu klicken, und dann hat es dir noch, weiß ich nicht, Indiegogo zurückgegeben oder irgendwas. Weil sie ja zwischenzeitlich pleite waren und es erst nach und nach auszahlen.
Aha.
Gibt irgendwie immer so ein paar, ich glaube, pro Monat werden irgendwie 50 oder 20 Leute oder sowas kriegen das halt zurück, wenn sie Geld haben. Ja. Und gerade haben sie halt keins.
Ist halt auch scheiße, wenn du irgendwie eine Firma bist und dann irgendwie jeden Monat noch irgendwie Leuten Geld zurückzahlen musst für irgendwelche Tablets.
Ja, gut, es ist halt eine Art Kredit, die du hattest, ne? Das ist. Tja.
Ja, es ist jetzt auch nicht mehr, was ist 100 Euro oder sowas, also es ist zwar nicht schön, aber wenn ich sehe, dass die da mit sinnvolle Sachen tun, dann wäre es jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ich hätte vielleicht gerne Quittung dafür, aber ansonsten für meine Spende.
Ich habe gerade die E-Mail rausgesucht. Ich habe es von Jolla direkt zurückbekommen.
Und du bist sicher, dass du alles gekriegt hast? Das wundert mich.
Ja.
Also,
weißt du überhaupt, wie viel Geld du gezahlt hast?
Genau.
Ja, sehe ich hier. Ich hatte damals 277,84 bezahlt und die habe ich auch wieder gekriegt.
Verstehe ich nicht. Also ich habe noch nicht alles wieder. Ich habe nur, ich glaube nur 150 oder sowas wieder davon. Ja.
Über PayPal, ja, lief dann direkt zurück. Okay, ja, okay. Hoffen wir, dass sie mal noch so viel Rückenwind bekommen, dass sie sich noch ein bisschen besser aufstellen können. Also wäre wirklich schön, wenn es mehr hoffnungsvolle Mobile Operating Systems da draußen gäbe.
Ja, also wer die letzte Radio-Tux-Sendung nicht gehört hat, ich habe mit dem aktuellen CEO auch ein Interview gemacht. Könnt ihr mal reinhören.
Hast du ihm gesagt, dass er dir noch 100 Euro schuldet?
Das hört er wahrscheinlich jeden Tag. Ja. ich habe das nicht nochmal extra erwähnt, weil das weiß der und das ist ihm sicher auch nicht angenehm, aber er hat das auch nochmal erklärt in der großen Runde. Also man findet auch auf dem Blog von Jolla, findet man auch ein Foto, wo wir da alle rumstehen und alle unsere Handys zeigen und so. Ja, also war schon eine nette Veranstaltung und waren viele Leute da und ja, ich habe mir den halt mal geschnappt und mal so ein paar Fragen gefragt und kann man sich anhören, das Interview, wenn man will. Ja, ich, wie gesagt, ist, ich meine, er ist ja auch nicht der erste CEO, sondern auch schon der dritte, glaube ich, oder so. Also es ist halt ein harter Markt, ja. Ich finde aber gut, dass es einfach jemanden gibt, der da versucht durchzuhalten. Oder der durchhält. Und dass wir nicht nur Android und iOS haben. Von dem her muss ich gestehen, dass ich das einfach unterstützen muss. Und es ist einfach cool, wenn du so ein Telefon hast und dich einfach per SSH einloggen kannst auf dem Ding und deine Bilder per AirSync rüberziehen kannst. Und du weißt, da läuft Wayland drauf und Pulse Audio. Ja, Pulse Audio, okay.
Läuft.
Ja, es genau. Es läuft da drauf.
Linux. Ja, das ist ja schon geil.
Es ist halt genau so ein richtiges Linux und nicht nur so ein Kernel, wo kein Unix oder kein Linux Userland drauf ist, sondern hier mit ButterFS und mit allem. Also wie mein Desktop halt, bloß im Telefon. Und das ist schon, ist eigentlich das, was du haben willst. Ist klar, jetzt kann man immer noch sagen, es ist halt nicht komplett frei, weil ein paar UI-Elemente sind es nicht und sie lizenzieren es ja und stimmt alles. Aber wie gesagt, irgendwie müssen die ja auch Geld machen. Das, ja, ist halt so. Gut, genug über Jolla geredet. Das war jetzt noch der Tote der Woche, war Chaos. Gibt auch noch andere Mobilsysteme und egal, ob das jetzt Titzen. Ja, es ist echt, wir reden schon. Ich weiß noch, Markus, wo wir über das OpenMoko geredet haben.
Ja, ist das lange her. Ja, das ist eine Weile her, das stimmt.
Gott.
Ja.
Ja, so lange reden wir da schon drüber.
Ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, der jetzt gerade nach einem Thema für die Bachelorarbeit gesucht hat. Ne? Ja, auch angefangen. Ja, ich habe damals über OpenMoko. gute Zeiten. Ja. Ja.
Das ist auch schon lange, lange, lange her.
Ja. Ja, wir nennen es jetzt lieber nicht. Lass uns lieber über neue Dinge reden. und zwar, es tut sich was am Laptop-Himmel, denn es gibt neue MacBooks. Hallo, seid ihr noch da? Ich höre euch nicht mehr.
Ja.
Ah, gut. Ihr wart. Ich habe irgendwie kein Rauschen mehr auf den Ohren gehabt.
Okay. Ja, Felix rauscht, ich nicht.
Alles klar, Felix, wenn du dich mutest, irritierst du mich.
Es tut mir leid.
Nein, zurück zu der Schlagzeile mit den MacBooks. Sie pflegen tatsächlich die MacBooks. Und natürlich sind sie sauteuer, weil es
und
gibt.
Und alle so, yeah.
Für die maximale Ausbaustufe gibt es 4 Terabyte SSD. Und der Knackpunkt, den wir die letzten Sendungen unter verschiedenen Überschriften schon mal hatten, Arbeitsspeicher, ist auch adressiert. Es gibt jetzt MacBooks mit 32 Gigabyte. Ja, gut, das nur als kleine Notiz am Rande, wir wollen nicht zu viel über MacBooks reden.
Können wir schon, bloß wir können halt nichts dazu sagen.
Also ich finde halt geil, irgendwie so preislich beginnen die neuen 50 Zoll Maschinen bei 2800 Euro.
Ja, das ist sehr happig. Dafür ist aber auch eine 4 GB Radeon Pro Grafik drin, womit ich die Hoffnung habe, dass die Dinger endlich weniger lüfteanfällig sind, wenn du einen externen Monitor dran hast. Da bin ich mal auf die ersten Berichte gespannt, weil das aktuelle MacBook Pro oder das bis jetzt aktuelle, das hat ein Problem, wenn du einen externen Monitor dranhängst, der tatsächlich höre und staune 4K Grafik machen soll. Ja. Und ja, genau, wenn man das Ding dann halt ein bisschen nutzt und ich finde es echt nicht zu viel verlangt, dass man ein Gerät, wo Pro draufsteht, auch tatsächlich nutzt, indem man so 3 Instanzen von der IDE offen hat und diverse Tools laufen hat, dann darf das Ding nicht sofort klingen wie ein Düsenjet. Das ist, kann nicht sein. Ich will Ruhe beim Arbeiten.
Vielleicht mal mit Vim probieren oder so.
Vim ist auch eine IDE. Und wenn ich dann anfange, da alles an Plugins reinzuladen, ist das Ding auch
immer noch um Welten kleiner und schneller als.
Aber das 4K-Display, das Problem ist das 4K-Display. Nimm einfach weniger K.
Ja, habe ich jetzt auch schon probiert tatsächlich. Erstaunlicherweise ist es eher so, es ist was angeschlossen. Absurderweise. Naja, gut.
Design-Fail.
Ja.
Ich sehe auch nicht okay, gedacht.
Es wird bestimmt alles besser mit den neuen. Das Problem ist, ich muss mir noch eine Strategie raussuchen, wo ich irgendwo eine Goldquelle oder so finde, um da die neuen tatsächlich dann. Naja.
Ja. Okay, bleiben wir bei BSD.
Bleiben wir bei BSD.
Schön, ja.
Ja, gut. I see. Aha. Und zwar, NetBSD hat jetzt ARM64 Unterstützung bekommen. Und es gibt da so pre-built Images. Also die haben jetzt irgendwie, ach wann war denn das? Irgendwie so April, glaube ich, kamen so die ersten Commits und die ersten Posts auf der Mailingliste, so, hey, ich habe jetzt hier mal ein ARM64 auf dem Raspberry laufen und so. Und jetzt ist das wohl so ziemlich richtig unterstützt und funktioniert wohl auch ganz gut. Und wer will schon kein ARM64? Genau, seid ihr nicht begeistert, findet ihr nicht toll. Ich sehe schon.
ARM64, das ist endlich benutzen sie den Prozessor auf dem Raspberry Pi 3. Als der damals rauskam, habe ich mich schon ein bisschen gefragt, super, das Ding hat jetzt eine 64-Bit-CPU, aber keine Distro benutzt das, das ist schon ARM. Ja. Cool, aber gibt es irgendwie Measurements, was es bringt?
Ich glaube noch nicht, für das ist es dann doch ein bisschen zu neu. Also sie haben das einfach mal zum Laufen gebracht und es läuft und es ist cool. Ja. Ich habe jetzt noch niemand gesehen, der irgendwie gemessen hat, wie viel das bringt. Aber ich glaube, das macht schon Sinn. Genau. Wenn ihr einen Raspberry Pi 3 habt, das wäre so eine ARM64 Plattform, wo man das ausprobieren kann, gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, pre-built Images auch fürs Raspberry, beziehungsweise die Generic Images funktionieren halt fürs Raspberry Pi 3.
Was macht man mit einem NetBSD?
Installieren. Also die große Stärke von NetBSD ist halt so ein bisschen, es läuft halt überall. Kannst du irgendwie, wenn du irgendwie ein Zoo von Architekturen und Krams hast, kannst du halt überall NetBSD drauf installieren und hast halt eine Plattform. Das ist so der große Vorteil von NetBSD, glaube ich. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht. Ich habe hier auch auf dem Raspberry Pi NetBSD, einfach so als Failover DNS Caching Dingsy in meinem Netzwerk. Und da habe ich halt einfach einen auf Debian und einen auf NetBSD, dass wenn was kaputt ist, ist die Wahrscheinlichkeit halt irgendwie klein, dass beide gleichzeitig kaputt gehen. Also wenn sie irgendeinen Debian-Fuck-up haben und mein Debian-Raspberry Pi halt nicht mehr funktioniert, dann läuft halt mein NetBSD weiter und wenn NetBSD was kaputt macht, dann läuft halt Debian hoffentlich. Ja. Braucht man das? Vermutlich nicht, aber ist halt cool.
Doch, immer Backups haben.
Backups.
Cool. Oh, Backups. Da gab's, da muss ich direkt dran anknüpfen.
Reingrätschen.
Reingrätschen. Und zwar ist es so halbpolitisch, aber es ist ein großer Pro für Backups. Und zwar, weiß ich nicht, ob ihr das in den Medien mitbekommen habt, dass diverse Vereinsheime, Vereinslocations, unter anderem vom CCC durchsucht worden sind. Und die Polizei in Bayern-Augsburg und unglücklicherweise dann auch in NRW, obwohl da noch nicht mal klar ist, ob sie da die Grundlage für hatten, dann hingegangen ist und sehr viel mehr durchsucht und beschlagnahmt hat, als im Durchsuchungsbeschluss drin stand. Und das beinhaltete eben auch Rechner. Und das ist ein großer Punkt, dass im Kontext dieser ganzen neuen Polizeigesetze, die da so auf den Weg gebracht werden, man vielleicht doch nochmal verstärkt drüber nachdenken sollte, dass man nicht nur auf die externe Festplatte neben seinem Rechner backupt, selbstredend verschlüsselt, sondern auch auf verteilte Backups setzt und bei seinem besten Kumpel im Keller noch eine externe Festplatte versteckt, die an das LAN gekoppelt ist und mit dem Internet reden kann und wo man seine Backups hinspiegelt. Badoots. Verteilte, entfernte Backups gehen mit Restix. Restix.
Okay. Sehr schön. Dann, wenn du hier einfach reingrätschst und Dinge vorziehst, dann mach ich das auch. Und zwar hatte ich das unter den Picks. Da gibt es so einen Blogpost und da geht es darum, dass man ZFS auf über 3 Platten macht. Und zwar sind diese 3 Platten halt die interne SSD, eine externe SSD über USB 3, so SATA-Adapter-Dingsi, und eine Offsite-Platte über iSCSI von Linux, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann darüber halt ein ZFS RAID 1. Und das ist ziemlich, cool. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das ziemlich schlau ist, aber es klingt ziemlich cool und es scheint zu funktionieren.
Was für ein RAID war es? RAID 1, okay.
RAID 1. Das heißt, egal welche der Platten weg ist, auch wenn alle, solange eine da ist, hast du deine Daten. Also wenn irgendwie dein iSCSI gerade, und natürlich auch verschlüsselt, so wie sich das gehört. Also mit diesem DM-Crypt-Layer, wie man das heutzutage so macht. Das klingt sehr gut. Interessant. Da hat's ein Disclaimer, drin, ob es wirklich eine gute Idee ist. so spontan wüsste ich jetzt nicht, warum, aber ich finde das sehr, sehr cool. Finde ich unterstützenswert. Und wenn wir schon bei ZFS sind, das Open ZFS Summit? Die Open ZFS Summit? Keine Ahnung. Open ZFS.
Der Summit.
Der Summit. Der Open ZFS Developer Summit findet wieder statt, und zwar vom 10. und 11. September 2018. So, da könnte man sich, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, immer noch Tickets holen. Ist aber halt in San Francisco. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das schaffe. Vermutlich nicht.
Ist nicht um die Ecke.
Ist nicht so ganz um die Ecke, leider. Aber ist ganz cool, also wenn ihr da irgendwie gerade da seid. Ich weiß gar nicht, was Tickets kosten, aber ist halt OpenZFS, ist halt cool.
Wenn du sagst.
Ich glaube 50 Euro. Dollar? 50 Dollar steht hier. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist das cool. Möchte ich hier mal erwähnt haben. Genau.
Ah, okay. Ich habe jetzt übrigens um Google und Feature Phones und so gegoogelt, und das ist tatsächlich dieses KIOS, da hat Google 22 Millionen reingesteckt.
Krass.
Oh, okay.
Sagt dieses Internet.
Wird vielleicht doch was? Das wäre ja.
Ja, vor allem dann aber wieder eine Datenkrake, oder?
Es wird dann Firefox OS, aber halt ohne das offen und ohne das cool und.
Weil der nächste Punkt ist ja jetzt gleich auch nochmal Firefox, deswegen kann ich hier. Passt es gerade noch da so rein. Tut mir leid, dass ich jetzt nochmal dazwischen gegrätscht bin, weil 22 Millionen ist jetzt auch nicht wenig. Und ich wusste, ich hatte irgendwas gehört, dass Google irgendwas Feature-Phone-mäßiges macht. Hatte jetzt aber nicht im Kopf, dass das ist. Also scheint ein und dasselbe zu sein. Ja.
Cool.
Gut, dann kommen wir jetzt zu Deterministic Firefox Builds.
Genau, wir bleiben bei Firefox, aber halt jetzt tatsächlich der Firefox, den man so im Kopf hat, wenn man Firefox hört, der Webbrowser. Und seit Firefox 60 haben sie von CentOS als Bildsystem auf Debian gewechselt. Und Debian hat ja seit wann? Naja, auf jeden Fall haben die ja auch sehr viel Zeit investiert, irgendwie reproducible Builds zu haben. Und jetzt sind sie halt in der Lage, auch den Firefox reproducible zu bauen. Das heißt, man kann jetzt tatsächlich im Prinzip hingehen, sich einen Source Code auschecken, zu schauen, kann sich das genau gleich bauen und weiß dann halt, dass selbst wenn man irgendwie den Firefox von irgendwo runterladen würde, solange der gleich ist, ist es halt genau der Source Code, der ausgeführt wird.
Nice, ja.
Ich glaube nicht, dass das so einen großen Mehrwert ist, weil es halt, ja, sehr, sehr viel Code, und es reicht halt irgendwie so ein kleiner Fehler irgendwo. Ich weiß nicht, wer die Zeit hat, jedes Mal den ganzen Source Code zu reviewen. Und selbst dann ist es halt irgendwie nicht garantiert, dass man das weiß. Aber es Reproducible Builds hat halt, ja, sonst so ein paar Vorteile, dass man halt Dinge so baut, dass sie halt immer gleich rauskommen. Und man findet dann halt so ein paar Edge Cases meistens, wo man irgendwie nicht dran gedacht hat und fixt die dann und es führt halt meistens zu besserer Software. Darum.
Jo,
jo. Ganz cool. Also es schadet halt nicht, wenn es reproducible ist. Ich glaube aber halt irgendwie nicht ganz, dass es wirklich so, dass jemand hingeht und den ganzen Source Code liest.
Naja, aber dafür hast du ja Hashes eigentlich, oder?
Ja, aber trotzdem, also du müsstest ja irgendwie dann, also nur weil der Source Code halt auch in deinen Browser läuft, heißt halt nicht, dass der Source Code nix macht, was, also nur das macht, was du willst.
Ja.
Er kann ja trotzdem noch Dinge nebenher oder Dinge erlauben, die halt irgendwie nicht so vorgesehen sind und das siehst du dem Source Code halt nicht an. Da reichen halt irgendwie ein paar Zeilen Code, die irgendwie
ja klar, wenn du
10 Zeilen weiter unten ausgeführt werden, als sie eigentlich sollten und es kann halt irgendwie ganz lustige Effekte haben.
Du musst jede Änderung verifizieren, genau. Wenn du das nicht tust, ist essig.
Ja, und das ist halt irgendwie, ich glaube nicht, dass das möglich ist, ohne irgendwie jetzt eine Riesenfirma zu sein, die irgendwie
explizit dafür jemanden abstellt.
Ja,
ja.
Vermutlich mehr als jemanden, aber ja. Genau. Aber es ist auf jeden Fall cool. Kann man sich jetzt selber einen Firefox bauen, der gleich ist wie das offizielle Release. Dann hatten wir das letzte Mal, das vorletzte Mal schon, über Spectre Next Generation gesprochen.
Mhm.
Bin ich jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube letztes Mal. Und zwar geht's da ja drum, also Spectre waren ja diese Dinge, wo man so über Side-Channels und über diese spekulative Ausführung Dinge aus der CPU auslesen konnte. Und jetzt ist halt rausgekommen, ja, man kann da nicht nur auslesen, es gibt wohl auch, also gerade mit diesen Next-Gen-Dingen, die sie jetzt gefunden haben, scheint es wohl auch so zu sein, dass man da teilweise Dinge reinschreiben kann. Was halt schon ein bisschen, also man kann irgendwie in die Caches dann Return-Adressen reinschreiben, die halt vorher nicht so da waren. Das ist schon ein bisschen creepy, was diese CPUs alles so machen, wo man halt nicht so einen Einfluss hat.
Ja, es steckt viel zu viel drin, ja.
Da ist echt viel drin. Ich weiß, ich habe den bestimmt schon mal gepickt, den Talk von diesem Google-Menschen, der hingegangen ist und irgendwie, ich glaube, für Google halt irgendwie versucht hat, so viel wie möglich aus den CPUs rauszupatchen. Der auch irgendwie Coreboot gemacht hat und so. Und das ist ein ziemlich cooler Talk, weil da geht er halt auch drauf ein, was diese CPUs alles so machen. Und das ist noch ohne dieses Microcode und das halt nur irgendwie UEFI und sonst Kram. Das ist halt echt krass. Das alles so in diesen CPUs drinsteckt, was halt eigentlich einfach immer läuft und mit mehr Rechten läuft als das OS obendrauf. Was irgendwie schon nicht ganz okay ist.
Ja.
Genau. Und dann haben wir der Mr. Python, der Guido van Rossum. Der hat sich jetzt oder wird sich zurückziehen, hat er gesagt. Hat genug Python gemacht. Sagte,
behauptete, wer es glaubt. Ha.
Genau. Und er lässt so ein bisschen offen, wie es jetzt weitergeht, ob's die Community jetzt halt irgendwie so eine Demokratie gründet, ob's Anarchie gibt, ob's einen neuen Diktator gibt. Sonst was. Genau. Ist auf jeden Fall interessant. Mal zu schauen, ob das irgendwelche Auswirkungen dann auf Python selber hat oder ob es da wie gewohnt einfach weitergeht.
Wie war die große Hoffnung? Python 2.7 wird endlich abgeschaltet?
Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle, aber...
Nee, die Hölle friert eher zu.
ich glaube, da kann er halt auch nicht viel dafür.
Nee, das sind ja die fiesen Nutzer, die es einfach immer weiter benutzen. Ja. Ja. Okay, dann mache ich mal noch ein bisschen weiter. Zum einen ein Hinweis auf Bitwarden, und das ist ein komplett Open Source verfügbarer Passwortmanager, weil wir es hier hin und wieder ja schon mal von Passwortmanagern hatten, und die eine oder andere bevorzugte Lösung, ich habe ja das Endpass öfter schon mal erwähnt, eben nicht Open Source ist, ist mit Bitwarden jetzt einer da, den ich leider noch nicht ausprobieren konnte, der aber sehr vielversprechend aussieht, Mobile Apps hat und eine vernünftige Web-App hat, und daneben, dass man das bei denen klicken kann und den Geld dafür geben kann, dass sie es hosten, für wenig Geld, eben auch komplett Open Source ist und dort direkt steht, wie man sich lokalen Server aufsetzt, laufen lässt und dagegen dann arbeiten kann mit Webbrowser, Mobile und Desktop-Clients.
Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Gibt es da irgendwie schon eine Einschätzung von jemandem, der Ahnung hat, wie sicher das Ganze ist?
Ich habe ein bisschen gesucht und ich habe noch keinen gefunden, der gesagt hat, ist unsicher.
Na gut. Das ist halt die Frage, wer sich das schon angeschaut hat, aber.
Ja, also, genau. Es ist sicherlich auch interessant für Firmen, weil die bieten auch ein On-Premise-Hosting an. Also man kann da nicht nur hingehen, sich von GitHub das ziehen und es irgendwie selber hinfrickeln, sondern man kann bei denen auch Support kaufen, um es On-Premise zu hosten.
Cool, ja. Also es sieht auf jeden Fall sehr korrekt aus, wie sie das machen. Ja.
Ja, und für ein Feature hatte ich noch keine Zeit zu checken, ob sie es haben, wie es mit Passwort Saves für Teams ist. Weil das ist was, was mir öfter immer wieder begegnet, dass man eben doch im Geschäft die Möglichkeit sucht, Geheimnisse zu teilen. Es gibt in dem Enterprise Buxley, was sie da auf der Website haben, gibt es so ein User Groups Ding. Aber was es kann und was es Ding, bin ich noch nicht zugekommen, reinzuschauen.
Wir werden dann berichten, wenn es irgendwie.
Wenn es akut wird.
Wenn es Artikel gibt, was sie alles falsch machen.
Ja, genau.
Weiß nicht, wie lange gibt's das schon lange? Ist das neu?
Ich bin jetzt kürzlich drauf gestolpert. Die Copyright sagt seit 2015 und in dem GitHub-Repository ist auch schon einiges los. Von daher ist nicht ganz frisch. Also ist nicht gerade irgendwie aus der Taufe gehoben, sondern es gibt Commits in dem GitHub-Repository, die genau diese 3 Jahre alt sind. Ist also vielleicht schon ein bisschen abgehangen.
Das klingt ganz okay. Ja. Ja, wenn das ist. Sieht auch mit der Multi-Client irgendwie so, das ist schon was extrem schwierig ist mit diesen. Also viele dieser Open Source Linux Dinge sind dann halt irgendwie so, ja, das kannst du in deiner CLI wunderbar benutzen. Aber was ist, wenn du unterwegs bist und irgendwie nur dein Phone dabei hast? Was machst du dann? So,
Ja.
Und die Clients hier sehen ganz ordentlich aus. Ja, kann man mal ausprobieren.
Cool. Und zum Abschluss der News vielleicht noch die Politik. Die große Upload-Filter-Abstimmung ist zum Glück im Europaparlament glimpflich abgegangen, so dass die Vorhaben, Leistungsschutzrecht und Upload-Filter einzuführen, zumindest mal aufgeschoben sind. Sie sind nicht vom Tisch. Sie haben nur erstmal gesagt, nö, so wie die Kommission das vorgelegt hat, so wollen wir das nicht akzeptieren. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, da Eingaben zuzumachen und werden dann nochmal drüber diskutieren. Und an der Stelle haben sie wieder die Möglichkeit, es komplett abzuschmettern oder in geänderter Form zu akzeptieren. Das heißt, wir als Community sind gut beraten, weiter Druck zu machen und darüber zu reden und daran zu erinnern, dass es eben nicht vorbei ist und alles gut, sondern weiterhin Petitionen zu unterschreiben mit, wie wir schon gesagt haben, den Parlamentariern zu reden und auch mit euren Freunden und Bekannten, damit die Awareness in der Öffentlichkeit dafür da ist, was da eigentlich auch an der Front für ein Mist gebaut werden soll.
Sehr schön.
Ja, bleibt dran. Danke für euren Support bis jetzt.
Ja, das waren endlich mal gute Nachrichten sozusagen.
Zwischendurch mal, genau, ja. Aber es ist halt dann auch immer wieder traurig. Es gibt dann so diese kurze Lichtblicke und dann guckt man drauf und, aber dann doch noch nicht richtig. Aha. Tja. Es ist nicht so, dass plötzlich alle zur Besinnung gekommen wären. Es ist auf jeden Fall krass zu sehen, wie da abgestimmt wurde, gerade weil da große deutsche Parteien völlig gegensätzlich zu dem, was im Koalitionsvertrag steht, abgestimmt haben. Und es ist einfach ein komisches Spiel.
Der das Gesetz sozusagen vorantreibt, der Herr Voss, genau, der ist ja auch CDU-Mitglied, von daher, weiß ich nicht, hätte er sich ja auch mal irgendwie...
Ja, das ist irgendwie komisch. Sie reden sich immer mit Fraktionszwang raus und an so Stellen gibt es diesen Fraktionszwang dann offensichtlich doch nicht. Das reicht an Politik-News für hier. Gehen wir weiter zu den Lesefu, sonst steigern wir uns dazu sehr rein.
Lesefu, genau, Mac Moon. Und zwar geht es hier um die ersten Mondbilder, die NASA so gemacht hat. Die sind jetzt irgendwie wieder...
Alle fake, die sind doch alle fake, wir waren nie auf dem
Ingo.
Mond.
Und die sind mit einem Mac gemacht oder warum Mac Moon?
Das bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, die Bilder, die damals veröffentlicht wurden, hat sich jetzt halt herausgestellt, die waren eigentlich viel besser, die haben die künstlich verschlechtert, weil die halt irgendwie mit es war ja noch so, was war denn da? Kalter Krieg? War Kalter Krieg? Naja, auf jeden Fall so
ja,
die Russen.
Ja, da war Kalter Krieg, und, ja.
Ja, das ist alles vor meiner Zeit. Aber es ist halt voll gut, die haben halt so Spionage-Satellitenoptiken und so verwendet. Und dann wollte man halt nicht zeigen, wie gut man eigentlich schon ist. Dann hat man einfach die Bilder genommen und die halt noch künstlich an der Qualität geschraubt und dann das so veröffentlicht und gesagt, oh, das war voll gut, was wir hier können, aber eigentlich, ja. Und da gibt's so Vergleichsbilder. Das sieht schon ganz krass aus und das ist auch sonst sehr schön zu lesen, wie sie das damals gemacht haben. Genau, darum Lesefu.
Cool.
Genau. Der nächste Lesefu, ich hatte Zeit zum Lesen, so ein bisschen zumindest. When a Machine Fired Me. Und da geht's drum, der ging halt ganz normal arbeiten und
der ist cool, ja.
Dann plötzlich ist das so ein bisschen eskaliert und wurde plötzlich gefeuert, so halb, aber niemand wusste halt davon, dass er gefeuert wurde. Also alle seine Manager und so sagen so, ja, nee, wir wissen von nix. Aber irgendwo im System ist halt reingekommen, ja, er ist jetzt gefeuert. Und das hat dann halt so, das halt alles durchautomatisiert.
Ja, klar.
Und dann, ja, wurde halt irgendwann ausgeloggt, irgendwann wurden sein Badge revoked, irgendwann konnte er nicht mehr parken und irgendwann haben sie ihn dann halt rausbegleitet, weil, ja, ist halt mit einem Badge gekommen, der geflaggt wurde, als der Mitarbeiter ist jetzt gegangen worden. Und er konnte da halt nichts tun und seine Vorgesetzten halt auch nicht. Und
ja, war er böse zu dem Computer oder was ist das?
Schon.
Skynet?
Bisschen creepy. Also ich glaube, bei uns ist das halt ein bisschen cooler. Also er schreibt da, er hat irgendwie dann halt 3 Wochen kein Geld bekommen. Weil es halt USA. Ist halt USA. Bei uns irgendwie. Gibt's da zumindest noch so ein bisschen, hast du so ein bisschen mehr Rechte, dass du so irgendwie so ein paar Monate, sind das 2, 1? Weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall kannst du halt nicht.
Arbeitslosengeld kriegst du dann erstmal.
Ja, aber sie können dich ja auch nicht von heute auf morgen auf die Straße stellen. Nee. Also es geht ja, der Prozess geht ja irgendwie mindestens so einen Monat und bis dann bekommst du halt ganz normal dein Geld und dann können sie dich halt wieder neu einstellen und dann zumindest keine Erwerbsauswahl.
Also in der Probezeit sind es 2 Wochen.
Ja, in der Probezeit, aber der hat da irgendwie, glaube ich, für 2 Jahre oder so, hat er schon da gearbeitet, als ihm das passiert war. Das ist halt schon, ist auf jeden Fall sehr, sehr, bisschen creepy, aber auch sehr cool zu lesen.
Und woran lag's, weiß man nicht, oder was? Nicht aufgeklärt. War doch Skynet.
Ich Tja.
Das wäre jetzt eigentlich noch spannend. Also, ich meine, wie ist sein Bit geflippt und dann war er einfach, hat sich der Rechner gedacht, nee, du hast meine Maus zu doll geklickt.
Auf der jetzt. Maus ausgerutscht, die klassische Ausrede.
Ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen schief gegangen und dann war es halt im System und das konnte man dann halt einfach nicht mehr abbrechen, wenn ich das richtig.
Wie ist, nur die Frage ist halt, wie ist es da reingekommen? Also
es ist irgendwie seine Firma wurde irgendwie von einer anderen, also bei der Firma, der er gearbeitet hat, wurde gekauft von einer größeren Firma und irgendwie, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist echt so ein bisschen so. Ja, irgendwie hätte sein Contract renewed werden sollen und dann hat man das irgendwie nicht so richtig gemacht und dann stand das dann halt im System als ja.
Also eine Verkettung.
Ja, ist so ein bisschen, am Anfang halt so ein bisschen menschliches Versagen und dann halt das Problem, dass es so durchautomatisiert ist, dass es halt nicht mehr aufgehalten werden kann. Was halt schon ziemlich creepy ist.
Völlig. Völlig.
Tja, ist auf jeden Fall schon auch so ein bisschen lustig zu lesen, wenn es einem nicht selber passiert. Tja. Und vielleicht auch so ein Reminder, dass man, wenn man so Software baut, vielleicht immer noch so den Menschen die Möglichkeit geben soll, das irgendwie ein bisschen zu übersteuern und zu sagen, wir haben uns jetzt doch umentschieden, wir wollen das jetzt vielleicht doch ein bisschen anders.
Na gut.
Genau. Was passiert, wenn man ein Jahr lang C macht?
Tja, man findet es ganz cool. ich weiß nicht, ob ich damit übereinstimme, aber die Punkte, die er so aufbringt, sind ganz interessant. Also er sagt halt so, sehr kurz zusammengefasst, man kann halt irgendwie auch mit C ordentlich programmieren. Und was halt ein großer Vorteil ist, das Interface halt sehr cool zu ziemlich allem. Mhm. Also wenn du irgendwas in C geschrieben hast, kannst du das halt irgendwie von Java aus aufrufen und in Java einbinden. Du kannst das irgendwie in Ruby einbinden. Du kannst das mit Python irgendwie einbinden. Und er sagt auch so, für WebAssembly ist das wohl ganz cool. Das habe ich leider noch nie probiert, aber mag sein.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein guter Zugang dazu, die Vorteile von WebAssembly zu nutzen, wenn du so Low-Level-Code gewohnt bist.
Genau. Und was halt definitiv auch so ist, C ist halt viel weniger Boilerplate-Code als beispielsweise so ein C++. Man halt einfach ganz viele so Copy-Constructor, Destructor, Assignment, Move-Operatoren und so Kram einfach irgendwie immer implementiert. Das gibt's halt in C alles nicht.
Mhm.
Und was ich sehr interessant fand, ist irgendwie, dass the danger of pointer and explicit memory management are overrated. Ist ein bisschen provokant formuliert. Seine Aussage ist halt so, ja, wenn man seine API halt careful implementiert und dann ein bisschen drauf achtet und schaut, dass man nicht irgendwie Pointer bekommt.
Die da wild irgendwo drin rumzeigen, wo man gar nicht hin wollte.
Mhm. Genau, und dass man beispielsweise keine Pointer returnt. Und dass alle Pointer, die halt reinkommen, dass man halt das Zeug kopiert, was man braucht. Und irgendwie zum Beispiel nie die Ownership übernimmt von den Daten, die über einen Pointer reinkommen und so. Ja. Also, ich, das klingt alles ganz vernünftig. Also ich nehme an, wenn man sauber C-Code schreibt, dann. Aber es ist irgendwie mit allem so, wenn man es halt richtig macht, dann schießt man sich nicht in den Fuß. Surprise, surprise. Genau. tja. Und er sagt auch halt ganz am Anfang, das finde ich auch wichtig, halt die richtige Sprache für das Problem auswählen. Halt nicht jedes Problem lässt sich gut mit C erschlagen, aber es gibt halt Probleme, die sich sehr gut mit C erschlagen lassen, wo C wirklich eine gute Wahl ist. Und darum soll man die halt auch in C machen.
Ja, aber der Hinweis ist natürlich, mag selbsterklärend klingen, aber viele Leute denken da nicht drüber nach, weil sie halt einfach alles mit der Sprache versuchen zu lösen, die sie gerade gut kennen. Es macht aber durchaus Spaß, neue Sprachen zu lernen.
Genau. Warum nicht C? Ist zwar keine neue Sprache, aber...
Ja, also für aus der eigenen Perspektive neue Sprache. Das ist, muss ja nicht... Es ist ganz gut, wenn man neue Sprachen für sich lernt, die keine neuen Sprachen sind, weil dann ist das meiste Zeug entweder schon gut dokumentiert und gut abgehangen und fehlerfrei und.
Ostfriesisch.
Was?
Neue Sprachen, gut dokumentiert, egal.
Gut, gehen wir weiter zu, warum neue CPUs langsamer sind. Und zwar geht's da um die Skylake-Architektur. Und die können in gewissen Fällen bis zu 50% langsamer sein als vorher. Als die Architekturen vorher. Und er beschreibt da halt, wie sie irgendwie das gemessen haben und analysiert haben, was sehr spannend ist. Und dann haben sie halt herausgefunden, dass, lustigerweise, sie haben das sogar dokumentiert. Und zwar gibt's diese Pause-Instruction. Und die hat bei den vorherigen Architekturen halt so 10 Cycles gebraucht. Und die kann jetzt auf der Skylake-Architektur halt bis zu 140 Cycles brauchen. Das heißt, in Zeit sind das dann irgendwie so von 4 Nanosekunden auf sowas wie 40 Nanosekunden, also so eine Verzehnfachung. Und ja, kann man sich jetzt halt selber ausdenken, wenn diese Instructions dann halt irgendwie sehr häufig vorkommt, dann kann es halt sehr, sehr langsam werden. Und .NET hat das halt da halt so ein paar Cases, wo diese Instruction sehr häufig vorkam in gewissen Fällen. Mhm. Und das hat dann halt dazu geführt, dass die Software sehr, sehr langsam wird. Was uns halt irgendwie auch zeigt, dass man halt vielleicht so eine Test-Suite haben will und dass man da auch auf die Zeiten schauen will, um zu sehen, ob es vielleicht nicht irgendwo auf der CPU oder im Framework, in der Sprache, in was weiß ich, eine Regression gibt, die dazu führt, dass die Software halt irgendwie gerade mal halb so schnell läuft. Das halt schon ein bisschen uncool ist. Genau.
Cool, cool. Langsam. Alles wird langsam. Das ist aber nicht schlecht. Dann hat man wieder eine Entschleunigung des Alltags.
Machen Microservices nicht alles besser und schneller?
Ja, schon. Aber das ist auch nur auf den ersten Blick so. Deswegen habe ich bei den Lesefu ihr euch was mitgebracht, was ein schöner Artikel ist, über eine Firma, die sich dazu entschieden haben, wieder wegzugehen von dem Microservice. Und zwar ist es ein sehr lesenswerter Artikel darüber, wie sie erst sehr davon profitiert haben, alles in Microservices zu packen, voneinander zu trennen, die ganzen gut bekannten Argumente zu erfüllen, dass sie für jedes Problem einen eigenen Service haben, separat deployen können und keine Downtimes haben, weil es an der eigenen Ecke kracht, alles andere noch läuft. Dann ist ihnen das Ganze aber über den Kopf gewachsen, gerade weil sie ein relativ kleines Team sind, die sich um alle Services gekümmert haben. Und sie sahen sich dann irgendwann an dem Punkt, wo sie in erster Linie damit beschäftigt waren, das System am Laufen zu halten und keine neuen Features mehr implementieren konnten, einfach keinen Progress mehr gemacht haben, da drin irgendwas weiterzuentwickeln. Und da sind sie dann tatsächlich glücklich rausgekommen, indem sie wieder zurückmarschiert sind, indem sie es wieder ihre Codebasis in Monorepo gepackt haben, indem sie eben nicht mehr Sachen in Libraries extrahiert haben, die als Dependency in die einzelnen Services reingezogen wurden. Sie haben es wieder zusammengeführt. Sie sind sich sehr bewusst, oder sie schreiben in dem Artikel auch nochmal, was die Nachteile davon sind, so einen Monolithen, was es dann wieder wird, zu pflegen, stellen aber sehr plausibel dar, dass es für ihren Fall in ihrem Team die effizientere Variante ist und das, womit sie einfach besser fahren. Und das ist gerade in dem ganzen Hype-Umfeld, was das Buzzword Microservices angeht, wo Kunden daherkommen und gut funktionierende Software-Systeme gerne in Microservices umgebaut haben möchten, einfach nur damit es Microservices sind, ein sehr lesenswerter Artikel, der auch einfach dann nochmal ein paar Argumente mehr ausformuliert, warum man nicht nur, weil Microservices gerade hip sind, wirklich alles in Microservices packen muss. Ich bin aus vielen Gründen großer Fan von der Idee von Microservices, aber es stecken eben auch Schwierigkeiten drin. Und das ist sehr lesenswert.
Was ich da ja auch so interessant finde, ist, dass Stack Overflow ist ja eigentlich auch, das ist so einer der größten Seiten, die zumindest mir so bekannt ist, die halt wirklich so voll auf sich halt sehr aktiv gegen dieses Microservice Ding entschieden haben und im Prinzip einfach zwei Data Center haben und auch irgendwie nicht auf AWS hosten sondern einfach sagen, es lohnt sich halt für uns irgendwo
Stack,
halt.
Stack Overflow ist doch Microsoft Stack basiert, oder? Das ist sowieso schwierig mit AWS an der Stelle.
Das ist korrekt. Gibt's nicht mittlerweile so Windows? Kannst du dir nicht so?
Ja, mittlerweile ist Microsoft da ganz aktiv, das zu ändern, aber so bis vor kurzem war das, glaube ich, noch ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist, vor dem Hintergrund ist das sowieso interessant. Ich glaube, das sind eine der wenigen großen Sites, die nicht auf einem Linux-Stack laufen.
Ja, also es ist so aus technischer Sicht finde ich das sehr interessant, also weil sie halt wirklich im Prinzip irgendwie, glaube ich, ihre zwei Data Center haben, so halt für Failover. Und dann halt aber wirklich irgendwie so Hardware selber haben und das irgendwie auf Windows deployen und das halt trotzdem so eine Riesenzeit ist und halt auch funktioniert. Ja. Und es muss halt nicht irgendwie dieses Microservice wir deployen auf irgendwie in der ganzen Welt und
nein.
Und es funktioniert halt trotzdem. Man kann halt irgendwie auch.
Genau, man muss eben trotzdem darauf achten, dass man eine saubere Architektur strickt. Und Microservices zwingen einen ein Stück weit dazu, weil man da einfach Deployment-Grenzen hat, die man überwinden muss. Der Monolith verleitet dazu, die zu ignorieren und einfach so einen Paddle auf Mud zu machen. Da muss man sich eben am Riemen reißen und zusehen, dass man aber trotzdem eine saubere Architektur macht.
Das musst du dich bei Microservices ja auch, also.
Ja, aber eben die Umstände zwingen dich ein bisschen dazu.
Du musst halt auf andere, also du musst dich halt bei anderen Dingen irgendwie mehr an der Nase nehmen und mehr drauf selber achten. Aber ich weiß nicht so recht.
Microservices selbst sind umgekehrt kein Garant für eine gute Architektur. Nein,
ja, eben, nicht. Das ist nein, so ein bisschen genau, so. Du kannst halt auch scheiß Architektur mit Microservices bauen.
Ja, definitiv.
Das hat auch nichts.
There is no silver bullet.
Ja. Tja. Dann Mimimi.
Was? Jetzt schon rumjammern? Unglaublich. Ja, ich habe was zum Rumjammern mitgebracht. Und zwar hat mich neben der Tatsache, wo ich vor kurzem drüber mich geärgert habe, dass ich kein Instapaper mehr benutzen kann, weil EU-Bürger bei Instapaper aufgrund der GDPR-Gesetzgebung ausgesperrt wurden und Instapaper keine Anstalten macht, das zu fixen, bin ich jetzt bei dem Versuch, einen Artikel in der Los Angeles Times zu lesen, auch ausgesperrt worden. Unfortunately, our website is currently unavailable in most European countries. Ja, fuck you. ärgerlich. Ich find's okay. Sie sagen halt einfach, den Aufwand wollen wir nicht machen. Das geht uns nichts an. Und die paar Leute, die aus Europa vorbeikommen, die müssen wir halt aussperren.
Das ist scheißegal.
Genau, ich find's Ich finde, es macht aber ein Stück weit wieder das Internet kaputt. Ich kann nicht mal kurz gucken, wie so eine Lokalzeitung, also Los Angeles Times ist ja keine Lokalzeitung, nicht falsch verstehen, aber ich überspitze es ein bisschen, wie eine Zeitung mitten in den USA schreibt, was da veröffentlicht wird. Und die sind aufgrund dieser Gesetzgebung gezwungen oder reagieren so auf diese Gesetzgebung, dass sie einfach komplett einen IP-Filter da drauf machen und aussperren. Und damit geht wieder ein Stück der Flexibilität oder der Mehrwert vom Internet kaputt. Finde ich scheiße. Um es mal ganz deutlich zu sagen.
Ja, können wir wieder zurück in die 90er, da war alles besser.
Ja, ich weiß nicht. Da
konnte ich noch jede Internetseite aufrufen mit meinem Netscape Navigator.
Da gab's aber auch noch nicht so viele Internetseiten.
Siehste?
Ich sag nicht, dass früher alles besser war. Vorsicht, nicht falsch verstehen. Ich sag nur, dass das GDPR...
Doch, genau, das hast du gesagt.
Nein.
Doch, du hast das genau so ist.
Du wolltest
so ist es
das
bei mir angekommen.
Ja, genau. Okay, dann schnell weiter zu meinem zweiten Mimi, bevor wir hier uns noch dran tot diskutieren. Ich bin heute bei dem Versuch, mich auf einem Bürgerservice-Portal zu registrieren, mal wieder über ein unsägliches Registrierungsformular gestolpert, was mich zu Weißglut getrieben hat. Es ging konkret über das Serviceportal, das tatsächlich die Domain hat, bürgerserviceportal.de. Das ist gebaut worden von der AKDB. Das ist die Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern.
Okay,
und ja, da wollte ich mich gerne anmelden. Und die haben wirklich, ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, so ein Passwortfeld, was verlangt, dass du 6 Zeichen hast, aber, jetzt kommt's, erster Fauxpas, nicht mehr als 15 Zeichen. Ja. Wieso Maximallänge für Passwörter? Okay, wenn ihr unbedingt wollt, na gut. Aber dann auch noch so ein Satz an Regeln, hier groß, klein, Zahlen und Sonderzeichen, aber bloß nicht diese besonderen Sonderzeichen und bitte auch keine Umlaute. Ja, ich saß 10 Minuten davor und das Lustige, diese Anleitung, dieses Rezept, was du machen darfst und was nicht, war in einem kleinen Pop-up versteckt. Das heißt, du konntest nicht das Pop-up offen haben und dabei tippen. Jedes Mal, wenn du getippt hast, ist das Ding wieder zugegangen. Das heißt, du hast getippt, okay, neuer Versuch. Und
das war Beschäftigungstherapie.
Ja.
So. Nur die, die den Service wirklich verwenden wollen, dürfen sich auch anmelden.
So hält man sich User vom Hals.
Ja, das ist super.
Zum Kotzen. Also das hat eben, da muss mal noch eine Usability-Schulung für die Leute her, die das konzipiert haben. Und geschickterweise schickt nicht nur die Entwickler. Da so Probleme kommen gerne auch mal vom Business, die sich dann irgendwie ausdenken, ja, wir müssen das ja sicher machen und aha, ich habe hier mal gelesen, so geht das und jetzt schreiben wir das so als Requirement rein. Nee, Leute, da müssen sich alle an der Nase fassen. Und so Rezepte machen Passwörter nicht sicher. Das ist mittlerweile hinreichend belegt. Nee. So, so viel zum Jammern. Das
geht ja sehr schön. Nicht hier. Dann kommen wir zum Picks. Und zwar Hot GUIDs.
What? Oh, diese schöne, heiße
UID. Diese ID. Genau. Und zwar ist es genau das, was es sagt. Es ist halt, sind GUIDs, die angezeigt werden und dann kann man sie halt so bewerten, ob sie hot sind oder not. Und es ist einfach großartig. Also man braucht es nicht, aber wenn man klickt dann halt hot oder not und ja, dann versucht es auch noch Trivia zu suchen. Man kann dann gleich einem Freund das per E-Mail schicken. Genau, man kann sie...
T-Shirt, ja super, mit dieser GUID.
Genau, und man kann sich ein T-Shirt davon kaufen. Warum man das machen sollte, keine Ahnung.
Okay, naja.
Es ist ganz lustig.
Oh, ja, für 2 Minuten ist es lustig.
Okay. Ja, genau.
Ich habe halt leider keins gefunden, wo irgendeine Trivia ausgespuckt wird.
Ja, es ist vermutlich auch ein bisschen schwierig, weil die Idee dieser GUIDs ist ja schon, dass sie halt unique sind.
Ja.
Sonst wäre das, ja. Da müsste es dann schon recht Zufall sein, dass es irgendwie Trivia es irgendwas gibt. Vielleicht kann man ja suchen, zu welchen das es Trivia gibt. Weiß ich da aber nicht. So lange habe ich auch nicht. Ich habe da drauf geklickt, lustig gefunden. Gedacht, ah, das ist ein Pick.
Funny, ja.
Genau. Dann mein nächster Pick sind Bilder. Das heißt, es spricht sich voll gut drüber. Es sind so neonfarbene Bilder. Ich finde die Ästhetik einfach sehr geil.
Leuchtstoffröhrenbilder aus Innenstädten.
Genau, ist aus, wie heißt das? Seoul, glaube ich. In Korea, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also zumindest der Fotograf kommt von da. Sind sehr geile Bilder, finde ich. Und ja, kann man mal picken. Ist aber zum selber klicken.
Ja, wir haben schon ganz oft über diese Zeitumstellung geredet.
Kommt
die ja in Russland, ja nicht mehr stattfindet. Yes. Weil unser Präsident hat das ja abgeschafft. Auch die EU diskutiert gerade drüber, ob
schon
das vielleicht
immer noch.
Und jetzt fragen sie die Öffentlichkeit mittels eines Formulars und natürlich ist der Server prompt zusammengekracht. Das fand ich auch gut. Die Fehlermeldung war, der Europa-Server ist nicht verfügbar. Also dieser eine Europa-Server, der steht jetzt im Keller bei euch.
Steht der bei Host Europe?
Die haben doch auch, ach nee, Domain Factory hatte gerade andere Probleme, ne? Ja, also der Europa-Server war eine Weile nicht verfügbar. Jetzt ist er aber wieder verfügbar. Also wenn ihr noch nicht mitgemacht habt bei dieser Umfrage zur Zeitumstellung, ob ihr die toll findet oder nicht,
Genau, macht da mit und sagt, ich finde das voll gut.
Dass die nicht mehr stattfindet, genau.
Nee, damit sie stattfindet, natürlich.
Wieso? Du bist doch auch davon betroffen. Ihr übernehmt doch den Scheiß immer.
Ja, natürlich, aber...
Ja, lass es doch. Das braucht doch keiner. Ja, also mach damit.
Ja, ich finde schade, dass es keinen Zwischenstand gibt. Mich würde das echt interessieren.
Ja. Ich glaube ja, die meisten sind dagegen. Also gegen diese Zeitumstellung. Ich meine, brauch's nicht. Man kann es einfach lassen.
Ja, es könnte aber auch sein, dass es recht viele gibt, die einfach nichts verändern wollen.
Ja, diese ganzen konservativen Wähler.
Ja, aber ich glaube, die werden sich halt nicht die Mühe machen, ein Formular
dazu
auszuführen.
Genau, die gehen nicht in dieses Internet.
Für die ist das alles noch Neuland, ja.
Okay.
Ich habe jetzt von einem Pilotprojekt einer Schule gehört, die Informatik als Fach wählen können. Und rate mal, wie das Projekt heißt.
Neuland?
Neue Welt.
Neue Welt. New World Order. Mhm.
Ja, ja. Naja. Man muss sich freuen, dass es die Initiative einfach gibt. Da kann man, glaube ich, vom Namen nicht mehr viel erwarten.
Da waren noch Fördergelder übrig. Kommen wir wieder zu neuem heißen Scheiß, BSD.
Und zwar so eine Easy Feature Comparison.
Ist da auch Apple dabei?
Nee. Das ist HardenBSD, FreeBSD, OpenBSD und NetBSD. Ja, es ist nicht ganz fair, weil HardenBSD ist halt ein Fork, der auf Security ausgelegt ist von FreeBSD. Und sie haben sich halt alle diese Features, die Security Features, die sie obendrauf implementiert haben, haben sie sich mehr oder weniger als als Feature ausgesucht und verglichen. Und da kommt FreeBSD natürlich schlecht weg, weil es halt nirgends drin und haben sie sonst noch so ein paar Dinge genommen, die OpenBSD hat. Ah,
das sind also Fake News.
Aber es sieht so ein bisschen sehr in die Richtung HardenBSD geschoben aus, weil, ja. Aber es, ja, wenn man sich halt genau für diese Feature, genau dieses Feature-Set nimmt.
Ja, also ich will unbedingt LibreSSL, also kann ich nur OpenBSD nehmen, gut, okay.
Tja, das, du kannst LibreSSL
nee.
Auch
nee.
mit HardenBSD benutzen.
Nee, will ich aber nicht. Ich will das Original.
Auf OpenBSD. Ja. Ich sag dir das nächste Mal, wenn ich eine OpenBSD-News habe,
ja,
dass du das willst.
Ja, ich will das. Ich will das. Gib's mir.
Genau. Ja. Aber es ist so eine coole cooler Überblick eigentlich, was für Dinge in HardenBSD drin sind. So von den Security Features und HardenBSD ist auch die Base für das OpenSense. das Firewall-GUI-Dingsy, was man sich so installieren kann. Und das ist schon cool, wenn man weiß, dass auf seiner Firewall all die guten Flags enabled sind.
Gott sei Dank. All the Flags
are enabled. Direkt wieder sicher.
Einfach mal
alles. Bis zur nächsten Heartbleed / Spectre Lücke, die dich halt sowieso fuckt.
Genau.
Dann ist es halt wieder so. Ja.
Man kann nicht gewinnen, immer.
Wunderbar.
Schön. Zum Abschluss habe ich euch ein YouTube-Video mitgebracht. Der Talk Free Software Needs Free Tools. Und das ist ein ganz interessanter Vortrag darüber, dass es aus ideologischer Sicht nicht so clever ist, wenn man sich als Open-Source-Entwickler die IDE sponsern lässt, zum Beispiel von einem kommerziellen Unternehmen, was die IDE auch nicht freigibt. Das stellt er in dem Talk sehr interessant dar und hält ein Plädoyer dafür, dass man konsequent auf offene Software setzen sollte, weil wenn wir uns für offene Software einsetzen, dann funktioniert das nur, wenn wir das an allen Fronten tun und nicht so herausgepickt an manchen Stellen. Genau.
Schönes Plädoyer.
Ist auch kein langer Talk, es geht unter einer halben Stunde.
Okay. Und wir waren heute auch ganz schnell. Eine Stunde irgendwas passt. Wir machen Schluss. Wir hören uns nächste oder übernächste Woche bestimmt. Folgt uns auf Twitter, dann werdet ihr das mitkriegen. Ja, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und ja, frohe fußballfreie Zeit demnächst.
Endlich
wenn ihr nicht sowieso die ganze Zeit, ja, wenn ihr nicht sowieso die ganze Zeit fußballfreie Zeit hattet. Ja, bis demnächst. Ciao.
Ciao.
Tschüss.